Gästeblog.
Hallo, liebe Leute. Der Andi hat mich alleine gelassen. Dringende Geschäfte. Dabei wollen wir doch auf unser nächstes Auswärtsspiel beim Club in Nürnberg schauen. Zum Glück bin ich aber trotzdem nicht allein, sonst wäre das hier auch ziemlich sinnlos. Denn ich habe einen Gast dabei, namentlich Fadi Keblawi vom KDEP-Podcast und den Nürnberger Nachrichten. Servus Fadi, wie man in Bayern und wahrscheinlich, da legt ihr immer Wert drauf, in Franken sagt, oder? Servus.
Ich lege gar nicht so viel Wert drauf, aber ja, Franken. Franken klingt schöner als Bayern, muss ich zugeben.
Ja, ich habe ein paar fränkische Freunde, denen ist das immer sehr wichtig, dass man da die Unterteilung macht.
Ja, wahrscheinlich haben die recht.
Ja, sehr gut. Wenn Gäste bei uns so zum ersten Mal zu Besuch sind, dann fragen wir immer gerne mal, wie sie so zu ihrem Verein gekommen sind. Und darum ganz direkt die Frage, Fadi, wie haben der Club und du zueinander gefunden?
Zwangsläufig, würde ich sagen. Also ich bin in Nürnberg geboren, habe irgendwann begonnen, mich für Fußball zu interessieren, obwohl ich in einem fußballfremden Haushalt eigentlich aufgewachsen bin. Mhm. Aber ja, irgendwann das erste Mal im Stadion gewesen. Es muss in den 80er Jahren noch gewesen sein. Irgendein grottiges Zweitligaspiel und dann nicht mehr weggekommen von diesem Verein und irgendwann das Ganze dann auch noch zum Beruf gemacht, so dass ich jetzt wirklich so eng verbunden mit diesem 1. FC Nürnberg bin, wie man sich's vielleicht nicht immer wünscht.
Okay, aber es gab nicht so ein spezielles Spiel oder ein Ereignis beim Club, dass das so herbeigeführt hat oder
nee,
so?
Es war tatsächlich, also dieser erste Stadionbesuch, der hat mich in einem, damals hieß das Stadion in Nürnberg noch städtisches Stadion, es war mehr oder weniger menschenleer. Ich glaube, es war 0-0 gegen Rot-Weiß Oberhausen oder Union Solingen, also irgendwie so auch Gegner aus einer dunklen Vergangenheit.
Und so Union Solingen ja bei uns um die Ecke.
Ja.
Das Stadion inzwischen ein Lost Crown.
Ja, das ist zum Beispiel ein Verein wirklich, der mich deshalb auch immer noch verfolgt, weil entweder das erste oder das zweite Spiel meines Fan-Daseins gegen die war. Ja. Und dann begeistert, dann sehr lange Zeit Radiohörer. War in Nürnberg und rund um den 1. FC Nürnberg relativ einfach, weil da Günter Koch,
den. Ich wollte gerade sagen, die legendäre Stimme.
Genau. Und wenn der damals Radioreportagen gemacht hat, dann hat man vielleicht diesen Verein noch ein bisschen mehr gemocht als sowieso schon. Und ja, irgendwann dann Stadiongänger geworden und irgendwann diesen Beruf ergriffen und dann durch ein paar glückliche Zufälle in der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten gelandet und noch einen weiteren glücklichen Zufall dann mit dem 1. FC Nürnberg beauftragt worden mit der Berichterstattung darüber.
Also besser geht's sozusagen gar nicht, wenn man so möchte.
Ja, es gibt oft genug Gründe, mit meinem Schicksal zu hadern, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es doch ein sehr großes Vergnügen, das Ganze dann auch beruflich
und
machen zu dürfen.
Wenn du in Deutschland nicht gerade Bayern München Fan bist, dann gilt das eigentlich für jeden Fan eines Vereins, dass er eigentlich immer was zu hadern hat.
Das sage ich mir auch immer.
Und auch die sind selbst nicht dauerhaft glücklich. Also so ist das nun mal, wenn man die Leidenschaft erteilt.
Ich finde immer, gerade die sollten nicht dauerhaft glücklich sein, aber gut, das ist ein anderes Thema, da müssen wir heute wahrscheinlich nicht drüber sprechen.
Bei euch ja auch noch mal ein bisschen geografisch näher dran, so gesehen, verstehe ich das. Ja, aktuell, wenn wir auf den Club gucken, da ist, würde ich sagen, zumindest von außen, der Star vor allem der Trainer. So, trotz einiger holpriger Phasen jetzt in den letzten fast 2 Jahren wurde jetzt gerade der Vertrag bis 2028 verlängert. Durchaus noch ein bisschen hin und her. Da ganz konkret mal dich gefragt, ist das aus deiner Sicht die richtige, eine gute Entscheidung gewesen?
Gleich eine schwierige Frage.
Ich dachte, die ist easy.
Nee, ist ja überhaupt nicht.
Ich dachte, easy Einstieg. Na gut.
Ist ja überhaupt nicht. Es ist sehr interessant, weil ich glaube, dass Miroslav Klose so außerhalb Nürnbergs sehr viel anders wahrgenommen wird, also der Trainer Miroslav Klose sehr viel anders wahrgenommen wird als durchaus in Nürnberg und um Nürnberg herum. In unserem Podcast, also bei KDEP, begleiten wir das Ganze natürlich auch wöchentlich und wir machen uns seitdem Miroslav Klose da ist, also seit dem Sommer 2024, Gedanken darüber, ob er ein guter Trainer ist oder nicht. Und wir wissen es ehrlich gesagt immer noch nicht.
Okay.
Wir wissen, Miroslav Klose ist, wissen wir inzwischen, ein ganz hervorragender Mensch.
Das wusste man fast schon vorher, aber jetzt ja, aus nächster Nähe nochmal.
Ne? Es ist nochmal, ja, es ist wirklich beeindruckend, ihn auch im Umgang mit Fans und, und so zu sehen, wie geduldig, wie ehrlich, freundlich er da ist. Ob er ein guter Trainer ist, ob wir, wenn wir von Kadepp das Sagen hätten, den Vertrag verlängert hätten, ich glaube es eher nicht.
Wie lange wäre der ursprünglich gelaufen? Also musste man jetzt auch eine Entscheidung treffen?
Ja, der wäre jetzt im Sommer, wär im Sommer ausgelaufen, der Vertrag. Und Jotti Chatzialexiou, der Sportvorstand, der mit kurz vor Klose im Sommer 2024 nach Nürnberg gekommen ist, hat immer betont, wie zufrieden er mit Miroslav Klose ist. Und es hat sich dann trotzdem ein bisschen gezogen, sodass man zwischenzeitlich nicht mehr wusste, will Klose nicht, wollen vielleicht bestimmte Menschen im Verein, sprich der Aufsichtsrat, gar nicht, dass der Vertrag mit Klose verlängert wird. Also es war ja nicht alles gut jetzt in den eineinhalb Jahren unter Miroslav Klose.
Hatte ich ja schon gesagt, ein bisschen holprig hier und da.
Bisschen holprig, immer wieder ein bisschen übertüncht durch so Highlight-Spiele. Es gab die in der vergangenen Saison die zwei Derbys gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Derbys, die der 1. FC Nürnberg sonst sehr regelmäßig und sehr erwartbar verloren hat und die dann 4-0 und 3-0 gewonnen wurden. Es gab Stefanos Tsimas, diesen griechischen Stürmer, der dann für sehr, sehr viel Geld nach England gewechselt ist und der hier wirklich sehr viele blutende Herzen hinterlassen hat, weil er einfach für die zweite Liga und für den 1. FC Nürnberg überdurchschnittlich begabt war.
Diese ganzen Parallelen, also gerade auch jetzt ein griechischer Stürmer, der für viel Geld verkauft wurde und
genau.
Unser hat zum Glück keinen Kreuzbandriss aktuell, aber ansonsten, ja.
Ja. Ja,
es gibt dem Trainer und dem Menschen, der über jeden Zweifel erhaben ist und ein Trainer, der von außen positiver vielleicht wahrgenommen wurde, und ich rede nicht über Markus Anfang.
Ja, der kann ja von außen eigentlich nicht positiv, aber gut, das ist ein anderes
Thema. Da ist die Wahrnehmung aber von außen und innen sehr identisch, aber ist egal, wollte ich jetzt auch nicht, und sorry, um dich zu unterbrechen, aber vielleicht einfach, um da nachzufragen, was zeichnet denn ihn, also Mensch haben wir, das Menschliche, die Person haben wir gerade schon gehört. Was zeichnet ihn denn so als Trainer aus? Taktisch sehe ich jetzt, ihr agiert meistens in dieser Saison mit Viererkette, meistens zwei Stürmer und sowas. Aber was ist so ein bisschen vielleicht die Spielidee bei Miroslav Klose? Kann man das überhaupt, das ist manchmal bei Trainern auch schwierig, kann man das so festhalten?
Das ist ein bisschen das Problem, weshalb es hier in Nürnberg auch noch Zweifel gibt. So hundertprozentig weiß man das nicht. Man könnte sagen, er ist einigermaßen flexibel, kann man ihm aber auch wieder negativ auslegen. Also er will natürlich eine spielende Fußballmannschaft sehen, so was schon mal für Zweitliga-Verhältnisse immer noch ein okay mutiger Ansatz ist. Er ist allerdings in seine erste Saison hier in Nürnberg gestartet mit dem Plan, eine Viererkette zu spielen. Hat überhaupt nicht funktioniert zu Beginn, auch weil man mit Robin Knoche einen Innenverteidiger hatte, von dem es dann in Nürnberg relativ schnell hieß, zu langsam für eine Viererkette und so. Man hat dann auf Dreierkette umgestellt am Anfang der vergangenen Saison. Dadurch hat sich das Ganze stabilisiert. Es gab diesen 4-0 Auswärtssieg im Derby in Fürth, der wirklich wichtig war. So waren dann die Planungen für diese Saison wieder auf die Dreierkette rund um Robin Knoche. Hat am Anfang dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, man hat relativ schnell auf Viererkette dann wieder umgestellt. Robin Knoche war raus, ist jetzt im Winter verkauft worden. Also das ist alles so richtig konsequent wirkt's nicht. Er braucht in beiden Spielzeiten, jetzt hat Miroslav Klose relativ lang gebraucht, um so die Mannschaft in Gang zu bringen, was man in dieser Saison und vielleicht auch ein bisschen in der letzten Saison damit entschuldigen konnte, dass manche Neuzugänge relativ spät gekommen sind, in dieser Saison noch mehr als in der vergangenen Saison.
Und vor allem viele, also das muss man ja auch sagen, eine große Fluktuation.
Eine sehr große Fluktuation, was hier beim Club immer inzwischen so verkauft wird, als wäre das einfach notwendig, wobei der Sportvorstand jetzt für den kommenden Sommer angekündigt hat, so einen Großteil dieser Mannschaft jetzt mal zusammenhalten zu wollen, weil man nicht mehr unbedingt verkaufen muss, wie man das letztes Jahr noch tun musste, als man dann im Winter Finn Jeltsch noch schnell für gutes Geld nach Stuttgart verkauft hat und sonstiges. Ja. Aber so die ganz große Idee,
die fehlt euch noch ein bisschen.
Ja.
Okay.
Leider.
Aber ich kenne diese Vorwürfe, weil sie, das sind so die typischen Vorwürfe, die man auch sehr viel über Daniel Thun gesprochen hat. Der auch, also der hat einen anderen Spielansatz, aber was er auch viel macht, ist immer sich adaptieren auf den Gegner. Und dann fällt es halt immer schwer zu sagen, wo ist denn die eigene Spielidee? Die war schon da, die hat aber vielen dann am Ende auch nicht mehr gefallen, halt sehr passiv und eher reaktiv als aktiv. Ja. Das höre ich jetzt raus, ist bei Klose ein bisschen anders. Verstehe ich auch irgendwie, wo er herkommt, auch als Spieler wahrscheinlich, dass das irgendwie gegen sein Mindset wäre, sich hinten im Strafraum zu verschanzen oder sowas. Aber ja, okay, nehme ich aber mal so mit als Info. Ne? Also durchaus vielleicht mehr Kritik innen, als man das von außen immer so wahrnimmt.
Ja, und auch da ist es in Nürnberg durchaus sehr zweigeteilt. Also es gibt im Umfeld unter den Fans, auch in der organisierten Fanszene, wirklich sehr viele, die absolut wollten, dass mit Miroslav Klose der Vertrag verlängert wird. Und man hat sich da sehr angreifbar gemacht, wenn man da irgendwie dagegen gesprochen hat. Es gab nach dem Sieg gegen Karlsruhe kürzlich, gab es Miroslav Klose Sprechchöre in der Kurve und sowas. Also ist schon auch sehr beliebt. Aber es gibt halt auch Menschen, die an ihm zweifeln.
Ja. Wer ab April nicht mehr da sein wird, das ist euer NLZ-Chef, Michael Wiesinger. Der wechselt zum FC Bayern. Sein Nachfolger wird Dieter Frey. Ich glaube, der war auch mal Spieler bei euch.
Ja.
Werder Bremen. Werder Bremen. Ja. Ich verwechsel ihn nicht mit Dieter Alst. Beide Dieters waren bei Werder. Ja, Wiesinger war zwischendurch ja sogar mal auch für einen längeren Zeitraum Trainer der ersten Mannschaft oder zumindest für ein paar Monate. Und einige bekannte Leute sind jetzt so durch seine Hände gegangen. Also ich denke da so an Can Usun, Finn Jeltsch oder jetzt wahrscheinlich aktuell Tim Janisch, der hochgezogen ist, um die mal zu nennen. Man hört so allgemein großes Bedauern über den Abgang. Kannst du es bestätigen? Würdest du auch sagen, ja, das ist richtig bitter oder schade?
Ich würde nicht sagen, dass es nicht bitter ist.
Okay.
Die Frage ist immer, und das haben wir auch intern diskutiert schon länger, wie viel Einfluss so ein NLZ-Chef wirklich hat auf das, was aus dem NLZ nach oben kommt. Also ich glaube so, es gab Nathaniel Brown jetzt bei Eintracht Frankfurt, es gab Finn Jeltsch, den wir schon erwähnt haben, Can Usun und so. Und da bin ich mir immer nicht sicher, ob das nicht solche Ausnahmetalente sind, die unabhängig vom NLZ-Leiter jetzt nach oben gekommen wären und ihre Karrieren gemacht hätten. Vielleicht ist das aber auch unfair. Wir haben das mal in einer unserer Podcast-Folgen besprochen und danach gab es durchaus Menschen, die uns auch geschrieben haben, wir würden da verkennen, wie wichtig diese Position des Leiters im NLZ ist, einfach weil man zum einen gucken muss, welche Spieler für welche Positionen irgendwann mal in der ersten Mannschaft gebraucht werden, welche Trainer man in welchen Jahrgang steckt und so weiter. Deshalb möchte ich man muss mit Eltern diskutieren, die natürlich ihre Kinder immer als die kommenden Superstars sehen und so. Deshalb möchte ich das gar nicht kleinreden, was Michael Wiesinger hier getan hat. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass das Frey die Rolle ähnlich gut ausfüllen kann.
Ah ja, okay. Ja, dann schauen wir mal auf den Club so in dieser Saison. Ich finde, eure Saisons, die, also zumindest wenn man jetzt diese und die letzte nimmt, es gibt durchaus Parallelen, die ähneln sich so ein bisschen, so mit beiden Saisons wirklich schlechter Start, wo es auch ein bisschen, glaube ich, rumort hat. Dann aber hat man sich so im Laufe der Saison stabilisiert. Es gab immer mal wieder auch begeisternde Spiele. Jetzt zuletzt denke ich hier an das 5:1 gegen Karlsruhe oder zum Rückrundenauftakt der 3:2-Sieg gegen Elversberg. Aber dann auch eher schwache Auftritte, die 2:1-Niederlage, ja, rote Karte und so. Aber in Paderborn, was ich gesehen habe, fand ich euch eher schwach. In Bochum gab es so eine gute erste Halbzeit, eher eine schwache zweite. Ja, Hertha war überhaupt kein gutes Spiel an sich, glaube ich. Ist trotzdem unglücklich, dass man es vielleicht am Ende verliert, aber nicht ganz unverdient. Da stellt sich schon die Frage, wo steht denn der Club so gerade? Ist das Glas jetzt eher halb voll? Ist es halb leer? Und es klingt alles so ein bisschen danach, als wird dem Club so ein bisschen die sportliche Konstanz fehlen.
Die fehlt auf jeden Fall. Und nach dem Wochenende, nach dem Spiel bei der Hertha, würde ich hundertprozentig sagen, dass das Glas halb leer ist, weil das war keine unglückliche Niederlage. Das war ein Spiel zweier wirklich, wirklich schlechter Mannschaften.
Okay. Ja, bei Hertha auch die Luft raus jetzt, ne?
Eben, die beide so keinen Bock hatten irgendwie. Und beim ersten FC Nürnberg fragt man sich, warum er keinen Bock hat, weil es ist zwar irgendwie immer noch Tabellenmittelfeld, aber so weit ist es nicht nach unten.
Oh, das ist trügerisch.
Genau, ja. Und deshalb, das war wirklich sind beim ersten FC Nürnberg immer Highlight-Spiele möglich. Es sind sie vor allem dann möglich, wenn so der erste Plan funktioniert. Also das ist sowas, was sich auch durch die beiden Saisons unter Klose zieht, dass wenn der erste Plan funktioniert und dem Gegner nichts drauf einfällt, dann kann der erste FC Nürnberg meistens sein Spiel gut aussehen lassen und vor allem durchbringen. Wenn der Gegner reagiert, und deshalb ist es auch oft so, dass eine Halbzeit gut ist und dann die zweite Halbzeit weniger gut.
Wie in Bochum jetzt, ja.
Genau. Dann kommen da keine Impulse von der Bank, also dieses schreckliche Wort vom In-Game-Coaching.
Oh ja.
Ja, ist schon, aber ist einfach was Klose und sein Team noch nicht bewiesen haben, dass sie es wirklich können. Also, dass sobald ein Gegner die erste Idee des ersten FC Nürnbergs verstanden hat und sich dazu was einfallen lässt, dann wird's kompliziert.
Wie gut, dass die Spielidee nicht so einfach zu erkennen ist.
Genau. Es ist wirklich das Problem. Du hast zum Beispiel Spieler wie Julian Jusswan, der sicherlich für Zweitliga-Verhältnisse
auf jeden Fall
überbegabt ist. Ja, genau. Aber der macht dann eben ein überragendes Spiel wie gegen den KSC, bei dem man sagen muss, dass der KSC da gefühlt auch probiert hat, Christian Eichner loszuwerden, so blutleer kamen die daher. Ja. Und dann kommen aber wieder 5 Spiele, in denen man Julian Jusswan überhaupt nicht wahrnimmt auf dem Platz. So, und das trifft einfach noch für zu viele Spieler derzeit zu. Und da ist dann wieder die Frage, fehlt's denen an der Qualität oder fehlt's an der Qualität des Coachings? Und ich tendiere immer noch ein bisschen es fehlt an der Qualität des Coachings.
Ja, vermutlich ist es natürlich auch immer so ein bisschen eine Mischung, das ist auch klar.
Ja.
Aber das ist tatsächlich eine wunderbare Brücke, die du mir geliefert hast, denn was wir immer gerne bei uns so machen, ist, wir gehen die Mannschaftsteile immer gerne so ein bisschen durch, weil es da ja immer so ein paar Spieler gibt, über die lohnt es sich so ein bisschen zu reden. Und ja, wir fangen einfach mal hinten an, im Tor, ganz klassisch. Da ist jetzt Jan Reichert in seiner zweiten Saison Stammkeeper. Ja. Und macht das so aus der Ferne auf jeden Fall ganz ordentlich. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht so in der absoluten Zweitligaspitze verankert. Das liegt aber vielleicht auch noch ein bisschen an der fehlenden Erfahrung oder Entwicklung, die da noch kommen kann. Was würdest du denn so grundsätzlich sagen? Was ist er so für ein Keeper-Typ? Ist er mehr so diese junge Torwartschule, spielerisch sehr stark, oder mehr so klassisches Oliver Kahn bleibt auf der Linie und haut die Bälle hinten raus mit dem Fuß?
Nee, das war damals, als muss man ein bisschen ausholen, als Christian Fjell Trainer beim ersten FC Nürnberg wurde, also der Vorgänger von Miroslav Klose, stand ja noch Christian Matenja im Tor, aber Christian Fjell wollte Christian Fjell Fußball spielen, also das heißt mit einem spielstarken Torwart hinten raus, und das hat mit Christian Matenja absolut nicht geklappt, und da wusste man schon rund um den Verein, dass in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga in Bayern einer spielt, nämlich Jan Reichert, der diese Spiele auch noch aus der Zeit Fjells als Trainer der zweiten Mannschaft kennt und kann.
Okay.
So. Und der wurde dann zur Nummer 1 gemacht, hat in seiner ersten Saison in der zweiten Liga durchaus noch Probleme gehabt. Inzwischen aber, und ich wirklich ein mehr als solider Zweitligatorwart, der mitspielen kann, der das Spiel eröffnen kann und der so für mein Dafürhalten gerade dabei ist, diesen Schritt hinzumachen zu einem überdurchschnittlichen Zweitligatorwart, der in dieser Saison immer wieder sehr regelmäßig Spiele hat, in denen er Tore verhindert, also wirklich gute Chancen vereitelt des Gegners. Deshalb, das ist derzeit keine Problemposition beim ersten FC Nürnberg.
Ja, sehr gut. Dann gucken wir auf die Defensive. Da haben sich jetzt so in der Innenverteidigung der im Sommer geholte Luka Lokoschwili und Fabio Gruber, der ja mittlerweile auch, glaube ich, Kapitän ist, etabliert.
Ja.
Sodass nämlich, du hast schon gesagt, Robin Knoche nach Bielefeld geflüchtet ist, jetzt mal in Anführungszeichen. Und auch André Karafiat, der ja letztes Jahr vielleicht noch ein bisschen wichtig war, auf jeden Fall, ist nach Boleslav gegangen. Tim Drexlers Leihe aus Hoffenheim wurde im Januar auch vorzeitig beendet. Also da wurde schon sehr viel umgeworfen, wenn man sich das personell ankommt. Neu kam dann Stjopa Mikritschian. Keine Ahnung, ob richtig ausgesprochen.
Absolut perfekt.
Okay, sehr gut. Der kam von Enka Osijek. Das heißt also Innenverteidigung, einerseits zwei Etablierte, der Rest dahinter ist geflüchtet. Und außen, ja, da gefällt mir eigentlich immer sehr gut Berkan Yilmaz. Den habt ihr ja von Freiburg allerdings nur ausgeliehen, auf der linken Seite.
Ja.
Und rechts, da hatte ja Tim Janisch so ein bisschen Probleme als Nachwuchsmann. Zuletzt hat da Justin von der Hitz sich so ein bisschen festgespielt, hat jetzt in Berlin auch den Ausgleich vorbereitet. Jetzt habe ich ganz viele Namen genannt. Was kannst du uns so zum Defensivblock bei euch so erzählen?
Also erstmal, dass die beiden Innenverteidiger Zweitliga-Ansprüchen mindestens genügen. Also sowohl Fabio Gruber, noch ein bisschen mehr Luca Lochoschwili, der aus der zweiten italienischen Liga im Sommer gekommen ist. Beide wirklich mehr als solide Zweitliga-Innenverteidiger, auch mit einem okayen Spielaufbau. Berkan Yilmaz zu gut für die zweite Liga als Linksverteidiger, wird im Sommer den ersten FC Nürnberg verlassen und entweder nach Freiburg gehen oder irgendwo anders hin in die erste Liga wechseln. Ja. Der ist tatsächlich einfach überqualifiziert für diesen Job beim ersten FC Nürnberg. Ja, und rechts ist die große Problemposition. Da hatte man bis zum Sommer mit Oliver Villassen einen dänischen Rechtsverteidiger, der solide war, aber jetzt auch nicht ganz überzeugen konnte. Als man den dann weggeschickt hat, hieß es im Verein immer, das kann man intern auffangen, eben mit Justin von der Hitz aus Köln, aus der U19 gekommen und mit Tim Janisch. Hat man dann relativ schnell eingesehen, dass es nicht funktioniert hat. Dann Henry Kudusu aus Augsburg ausgeliehen, der sich dann dummerweise bald wieder verletzt hat. Jetzt gerade so kurz vor seinem Comeback steht, könnte vielleicht gegen die Fortuna schon klappen.
Okay.
Ja, und sowohl Janisch als auch von der Hitz, beiden merkt man an, dass sie eigentlich als Offensivspieler ausgebildet wurden. Von der Hitz hatte eine schreckliche erste Halbzeit in Berlin.
Trotz Assist, ja?
Trotz des Assists, das war wirklich seine erste gelungene Aktion und das war in der, ich weiß nicht, 45 plus irgendwie.
Und dann wurde er ausgewechselt.
Dann wurde er ausgewechselt, aber wirklich folgerichtig.
Okay.
Er ist sehr jung, er ist, glaube ich, wirklich talentiert.
Das gilt für beide, ja, ne? Muss man ja sagen,
ja.
Sehr jung. Ja,
ja. Ob sie rechts, grundsätzlich hat der erste FC Nürnberg, glaube ich, mit Paderborn gemeinsam die jüngste Mannschaft der Liga.
Ja, gerade in der Breite des Kaders, finde ich immer. Ne? Also wenn du auf die Ersatzbank dann guckst, zu den Nicht-Stammspielern, dann sind die 20 oder 19 oder sowas.
Ne? Oder Markus Soldic, der gerade 16 geworden ist und jetzt auch schon sein Bundesliga, sein Zweitliga-Debüt gefeiert hat. Aber rechts ist die Problemposition einfach, weiß man nicht, ob man Tim Janisch und von der Hitze einen Gefallen getan hat, sie jetzt so in die Verantwortung zu nehmen. Also da kann man davon ausgehen, dass im Sommer sicherlich nochmal nachgebessert wird und werden muss.
Na, das wird auf jeden Fall interessant gegen Florent Muslia. Und der aktuell ja bei uns die linke Schiene beackert. Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ja, dann gucken wir mal aufs Mittelfeld. Und da habt ihr, ich glaube, im Sommer einen ganz wichtigen Transfer auf der 6 getätigt, nämlich Adan Makiev, finnischer Nationalspieler, glaube ich.
Ja.
Und dazu kam dann mit Nils Ole Becker noch ein relativ umsichtiger Achter, wie ich finde. Ihr wolltet ja auch Tim Breithaupt im Sommer, den wir euch weggeschnappt haben. Leider, ich hatte gehofft, jetzt im Nachhinein, dass er hier zu euch ist. Da hätte ich lieber den Nils Ole Becker genommen. Ja, ist ein bisschen gemein, aber der hat wirklich eine ziemlich grausame Hinrunde gespielt, ist aktuell aber auch verletzt. Ja, Julian Justwan hast du schon genannt im offensiveren Bereich, da ziemlich gut. Auch Raphael Lubach, zuletzt ein bisschen gesperrt, gefehlt wie in der roten Karte, kehrt jetzt aber zurück, glaube ich, gegen die Fortuna. Das sind so die wichtigsten Offensivleute im Mittelfeld. Und ja, zuletzt vertreten wurde Lubach von Tom Bark, hat jetzt sein erstes Zweitligator gemacht in Berlin. Und im Winter habt ihr dann noch neu geholt Rabbi Nzingula, der kam aus Straßburg. Und Javier Fernandes von Bayern 2, der hat aber noch gar nicht gespielt. Bist du grundsätzlich mit eurem Mittelfeld zufrieden oder ist es genau das Problem, was wir gerade schon angesprochen haben? Da fehlt vielleicht noch ein bisschen Erfahrung in der Breite.
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich der Mannschaftsteil, in dem am wenigsten Erfahrung fehlt und von dem man am meisten erwarten muss. Also es fällt mir schwer, so rein mit Blick auf die Namen eine bessere Mittelfeldbesetzung in der zweiten Liga zu finden. Ist eine Ansage. Man sieht's nur zu selten. Also Adam Makiev war wirklich der würde ich sagen, mit Lochoschwili der wichtigste Transfer des Sommers. Folgt ja Kasper Jander nach, der nach einer Saison auch für sehr viel Geld nach England gewechselt ist. Und ja, da dachte man eigentlich, Kasper Jander kann man nicht ersetzen. Adam Makiev schafft es relativ gut, auch wenn er sehr viele dumme gelbe Karten sieht, jetzt schon das zweite Mal gelb gesperrt aussetzen musste. Julian Wustmann kann Unterschiedsspieler sein in der zweiten Liga. Finn-Ole Becker kann Unterschiedsspieler sein in der zweiten Liga. Raphael Lubach auch äußerst talentiert, musste am Anfang der Saison, als man gemerkt hat, man hat keinen richtigen Mittelstürmer verpflichtet, da auch mal vorne
gespielt, ja,
aushelfen und hat es tatsächlich auch gut gemacht.
5 Tore, ja, und ein Assist, ja, genau.
Genau. Also das ist wirklich ein Mittelfeld, das eigentlich über alle Zweifel erhaben sein sollte, aber dann doch immer wieder Grund zum Zweifeln kriegt, weil sie es gemeinsam oft nicht hinbekommen, ihre jeweiligen Stärken so einzubringen, dass sie auch den anderen um sie rum nützen. Also das, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, Becker und Justwan sind sich zu ähnlich in ihrem Spiel, haben selber zu viel Bock drauf zu glänzen und vergessen dann vielleicht mal den anderen, als jetzt dann durch verschiedene Sperren Tom Bark und Singula da ausgeholfen haben. Das war gegen den KSC zum Beispiel. Da konnte dann Justwan glänzen ohne Lubach und ohne Becker. Ja, es ist schwierig. Das ist eigentlich wirklich so der Part der Mannschaft, von dem man sagen würde, okay, dazu noch ein ordentlicher Angreifer und alles wird gut beim ersten FC Nürnberg.
Und da auch wieder vielleicht die Frage Konstanz natürlich,
ja,
aber das zieht sich durchs gesamte Team wahrscheinlich so ein bisschen. Ja.
Das ist wirklich, man kann vieles erklären mit der Jugend und so, aber ich finde gerade von diesem Mittelfeld müsste man in Zweitligaspielen einfach mehr erwarten dürfen.
Verstehe. Ja, und du hast es gerade schon angedeutet, der Mannschaftsteil, der vielleicht ein bisschen das Sorgenkind ist, das ist der Sturm. Ich denke, wie man ausnehmen kann, ist jetzt auch dank seiner 3 Tore gegen Karlsruhe Mohamed Ali Soma, toller Name natürlich.
Ja, also, ein toller
Fall.
Spieler auch.
Und siehst du, ein toller Spieler, also 9 Tore, 2 Assists aktuell schon, aber so die anderen, da lief es noch nicht so rund. Ne? Im Sommer kamen Simir Telalovic und Artem Stepanov, der ukrainische Haaland, wie man ihn genannt hat, mit großen Hoffnungen und sind beide im Winter auch gleich wieder weg, nach Bielefeld beziehungsweise zurück nach Leverkusen. Dann hat Piet Skobel Anfang der Rückrunde im ersten Spiel bei seinem Startelfdebüt gleich mal 2 Tore gegen Elversberg gemacht. So viel seitdem leider auch nicht mehr gekommen. Und ja, Michael Buron, der schon zu Saisonbeginn kam, der wartet noch auf sein erstes Tor. Und dann ist da noch auch ein Ex-Düsseldorfer ganz am Anfang seiner Karriere, Adriano Grimaldi, der hat immerhin einmal schon mal getroffen. Aber so insgesamt, wenn wir jetzt mal vielleicht so mal tatsächlich ausklammern, aber da darfst du natürlich auch gerne noch was zu sagen, so ganz läuft es noch nicht im Sturm mit dem Rest. Ne? Also gerade mit Kloses Bereich, sein Steckenpferd. Ne?
Ja, also das war tatsächlich in der vergangenen Saison sehr viel besser als Ziemers und auch mal hier Emrili, der inzwischen in Kaiserslautern auch nicht so ganz glücklich wird. Auch zumindest über längere Phasen überzeugt haben da im Angriff. In dieser Saison haben die Transfers überhaupt nicht gepasst. Michael Buron ist einfach bislang ein kompletter Fehleinkauf, so hart muss man das leider sagen. Bei Semir Telalovic war ich überzeugt, dass er in Nürnberg funktioniert. Er hat auch überhaupt nicht funktioniert. Er funktioniert jetzt anscheinend auch nicht in Bielefeld, wo er auch keine Rolle mehr spielt. Was mich wirklich wundert, weil ich immer noch der Meinung bin, dass er die Anlagen dazu hat, mindestens ein guter Zweitligastürmer zu sein. Artem Stepanov war jung, ist jung, schießt jetzt in Holland Tore.
War man da zu ungeduldig? Ich meine, es war halt nur ein halbes Jahr. Das kann halt auch mal ein paar Monate dauern, ne?
Ja, vielleicht. Überzeugt hat er mich tatsächlich auch nie.
Okay.
Ich kann mich an kein wirklich konsequent gutes Spiel von ihm erinnern. Grimaldi war dann eine Panik nach Verpflichtung. Als
ja, wirkt auch von außen so, ne?
Also ja, also ich, gefühlt war das ein Heimspiel gegen Paderborn am 2 Tage vor Ende der Transferfrist und also so, es hat der Eindruck entstehen können, man hätte man hätte Grimaldi im Max-Morlock-Stadion noch gefragt, ob er nicht gleich hier bleiben will.
80er-Jahre-Scouting, ne? Ja, der hat gegen uns ganz gut gespielt.
Genau. Bisschen so wirkte das.
Ist aber ein guter Typ, also zumindest aus meiner Erinnerung. Er ist ein sehr guter Typ. Ne? Ja, also natürlich jetzt nicht mehr so ein Stammspieler, 90 Minuten auf dem Feld, aber um nochmal so einen Kopfballstarken am Ende einzuwechseln, für die Breite des Kaders wahrscheinlich nicht verkehrt.
Nee, absolut nicht. Wenn du einen richtigen Stürmer hättest und dann immer mal wieder Adriano Grimaldi bringen könntest, so ab 75 plus irgendwie, dann wäre das cool. Wirklich guter Typ. Wir hatten ihn vor kurzem im Podcast zu Besuch, wo er auch noch ein bisschen von seiner Zeit in Düsseldorf geschwärmt und erzählt hat.
Ja, das ist aber ein guter Anspieltipp dann auch für alle Leute, nicht nur für
mich. Exakt. Nur deshalb habe ich das gesagt. Eigentlich hat er komplett geschimpft über die Fortuna, aber das wollte ich
jetzt wollen wir auch hören. Dann können wir zurückschimpfen.
Ja, nee, ein wirklich guter Typ, aber ja. Piet Skobel ist die interessanteste Personalie aus Eimsbüttel vor einem Jahr nach Nürnberg gekommen, hatte zwischenzeitlich mit dem Fußball schon aufgehört. Ein sehr kluger Kopf.
Kulturschock auch.
Aus
Hamburg nach
Nürnberg.
Nach Franken.
Ist wirklich, aber hat sich da in der zweiten Mannschaft hervorgetan, studiert nebenher, hatte dieses Freakspiel gegen Elversberg. Und das ist so einer. Aus dem kann schon was werden. Also der ist groß, kopfballstark, einigermaßen robust dafür, dass er den Profifußball noch nicht so lange kennt und dann auch noch spielstark und dass der jetzt nicht so weitermacht wie gegen Elversberg, das war auch einigermaßen klar. Aber ja, also der Nürnberger Angriff in dieser Saison ist, wenn man von Soma absieht, wirklich nicht gut eingekauft und zusammengestellt.
Ja, ich verstehe. Jetzt haben wir eben ja schon so ein bisschen festgestellt, es gibt durchaus Parallelen zwischen unseren beiden Clubs, auch so wie so die letzten Jahre teilweise verliefen. Vielleicht waren wir so ein bisschen mehr obendran. Aber wenn ich so auf den Club blicke in den letzten Jahren, wie gesagt, ist immer so die Außenperspektive, dann hatte ich immer den Eindruck, ja, für unten eigentlich zu gut, für oben aber nicht gut genug, vielleicht ein bisschen zu schlecht. Mal einfach so gefragt, wie ist denn so die mittelfristige Perspektive so beim Club? Wir haben schon ein bisschen ja über die Transfers gesprochen, dadurch sind die Umsätze jetzt letzten Sommer sehr hoch gewesen, aber das ist ja, sowas ist ja nicht nachhaltig, ne? Das ist ja einfach eher eine einmalige Sache. Du hast gerade schon gesagt, diesen Sommer wird es da jetzt nicht so die großen Transfers geben. Das heißt also, ja, Einnahmensituation, ne, das braucht man. Ich meine, und selbst das ist keine Garantie. Schau auf Hertha, schau auf HSV oder sonst was. Ich denke, wie bei ganz vielen Vereinen aufsteigen würde man auch gerne beim Club, aber ja, mein Gefühl ist, dafür fehlen einerseits die Mittel, aber andererseits von außen zumindest auch so ein bisschen die Vision, wo der Club irgendwie auch so hin will. Oder würdest du sagen, nee, Thorsten, das ist komplett anders. Eigentlich gibt es jetzt einen sehr konkreten Plan mit den handelnden Leuten und in 2 Jahren spielen wir Bundesliga.
Sagen wir es mal so, ich würde nicht sagen, Thorsten, es ist komplett anders, aber ich würde sagen, es besteht immer noch die Hoffnung, dass es mit den derzeit handelnden Personen, also vor allem mit dem Sportvorstand Jotti Chatzialeksiu, einen Plan gibt. Es war ja vorher Dieter Hecking Sportvorstand, der unterstützt wurde von Olaf Rebbe als Sportdirektor. So, und da hatte ich zumindest immer den Eindruck, dass es schon noch so ein Oldschool-Scouting auch in Nürnberg war, also sehr viel Notizbuchberater-Scouting, die durchaus immer mal wieder Spieler dabei hatten, die überdurchschnittlich waren und die helfen konnten, aber denen ist es nie so gelungen, eine in sich stimmige Mannschaft zusammenzustellen. Und Chatzialeksiu hat, als er hier in Nürnberg angefangen hat,
ihr habt diese Kooperation, diese Datenkooperation. Ich weiß jetzt nicht, wie der Partner heißt.
Jamestown Analytics, die Brighton und Union Saint-Gilloise in Belgien und Como in Italien beraten.
Und das war erfolgreich.
Genau, sehr erfolgreich. Und Nürnberg, der erste FC Nürnberg ist jetzt seit vergangenem Sommer der erste Partner von Jamestown in Deutschland, die angeblich pro Land immer nur einen Club unterstützen mit ihrer Datenexpertise. Unter anderem Mohamed Ali Soma ist wohl so ein Jamestown-Transfer aus der dritten italienischen Liga und funktioniert gut.
Ja.
So, und das ist ein Ansatz, den ich erstmal cool finde, so weg von diesem traditionellen Scouting zu gehen, sondern hin zu einem datenbasierten Ansatz. Ich glaube, so im Moment ist noch ein bisschen das Problem, dass du auch innerhalb des Vereins dann Menschen brauchst, die mit den Daten, die dir Jamestown liefert, umgehen können.
Ja.
Und das versucht Hatzi Alexiou jetzt so auszubauen. Ich weiß, bin mir noch nicht sicher, ob's schnell genug geht, aber das ist zumindest im Vergleich, und ich war jetzt kein großer, das muss man immer dazu sagen, kein großer Freund des Sportvorstands Dieter Hecking, den ich als Trainer super fand, aber okay, als Sportvorstand einfach viel, viel am Platz. Und das ist so ein Schritt in die Richtung, die ein bisschen Hoffnung machen kann, weil ich glaube, dass man erstaunlicherweise auch 2026, wenn man sich dafür Datenscouting in Deutschland entscheidet, dass man da immer noch ein Wettbewerbsvorteil hat, was eigentlich nicht so sein dürfte, aber was dem ersten FC Nürnberg dann vielleicht helfen könnte. Also das geht in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Gibt's denn so ein Ziel? Wir wollen jetzt nächstes Jahr, wollen wir angreifen oder sowas? Also wie gesagt, jeder möchte natürlich gerne aufsteigen, aber ne, also macht man konkret was dann auch dafür oder schreibt sich das intern so ein bisschen auf die Fahne, in den nächsten 2 Jahren soll das passieren oder sowas? Also die Ambition, die würde mich einfach so interessieren. Gibt's die irgendwie? Ist die konkret auch mal in Worte gefasst?
Also der Sportvorstand hat im vergangenen Sommer das Ziel formuliert, dass der 1. FC Nürnberg diesen Sommer unter den besten 25 Vereinen Deutschlands sein soll. Das ist immer so ein...
Seid ihr gerade so, ne? Ich glaube...
Genau. Ist drunter. Man müsste Siebter sein, war bis zum Wochenende noch möglich. Stimmt. Jetzt kann man es, glaube ich, mehr oder weniger vergessen. Jotti Hatzi Alexiou hat auch schon gesagt, dass er in der kommenden Saison so ein Ziel vielleicht nicht mehr formuliert. Aber das zeigt schon, also das ist natürlich, die werden natürlich auch gerne schon in dieser Saison aufgestiegen, und so dieses Top 25 unter den ersten 7 in der zweiten Liga, das ist ja sehr schlecht verklausuliert. Deswegen, wir wollen wieder hoch. So, muss man gucken, es soll jetzt in Nürnberg ein neues Stadion gebaut werden. Das jetzige ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil mit wenig VIP-Plätzen und einfach...
Oh, und im Winter, ich war damals beim Pokalspiel bei euch und auch letztes Jahr im Winter, oder die letzten 2 Jahre haben wir immer im Winter bei euch gespielt.
Ja.
Das ist wie im Olympiastadion, ne? Die Großen mit Laufbahnen, wenn der kalte Winter durchzieht. Oh mein Gott.
Und das ist da so ein bisschen die Hoffnung, also auch der Stadtrat, die Politik ist da jetzt dabei. Also so nah war der Club dem neuen Stadion noch nie. Das heißt,
da könnte bald was passieren.
Erste FC Nürnberg will jedes Jahr aufsteigen. Hab immer noch die Hoffnung, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum mit Miroslav Klose der Vertrag verlängert wurde, aber ich habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das mit Jotti Hatzi Alexiou als Sportvorstand in die richtige Richtung geht. Und vielleicht überrascht uns ja auch Miroslav Klose irgendwann noch und seine Ideen gehen alle auf. Also
kann sein. Ich hoffe natürlich nicht am nächsten Wochenende. Darum gucken wir jetzt mal wieder kurzfristig. Wie ist denn dein Gefühl für das Spiel in Düsseldorf? Gerne auch mit Tipp. In Düsseldorf, gegen Düsseldorf.
Ja, das ist schwierig. Also nach diesem Hertha-Spiel jetzt wirklich, da herrscht schon eher größere Ernüchterung in Nürnberg. Das war wirklich ein schrecklicher Auftritt, anders kann man es nicht sagen.
Okay.
Ich kann Düsseldorf auch so schlecht einschätzen. So jetzt der Sieg gegen Bochum.
Beste Defensive der Rückrunde, sage ich nur. Wir haben uns ein bisschen stabilisiert.
Ja, trotzdem hatte man so aus der Ferne so den Eindruck, okay, Düsseldorf kann auch noch ordentlich da unten, noch ordentlicher da unten reinrutschen.
Jetzt könnten wir euch überholen mit dem Sieg. Ne?
Genau. Und deshalb, der erste FC Nürnberg ist relativ heimstark, also die schlechteste Auswärtsmannschaft, aber im Max-Morlock-Stadion echt okaye Leistungen. Deshalb, wenn ich tippen sollte, ich tippe immer 7-0 für den ersten FC Nürnberg. Deshalb.
Ja, dann absolut realistischer Tipp. Ja. 7-0. Schauen wir mal, was passiert. Wir warten ein bisschen auf den ersten Auswärtssieg unter Markus Anfang. Wir waren aber nah dran. In Darmstadt waren wir sogar die bessere Mannschaft. In Karlsruhe haben wir auch durch den VAR, sagen wir mal, den Ausgleich ein bisschen mitkassiert. Also man hat gerade das Gefühl, einer ist jetzt bald fällig. Ich glaube aber noch nicht der Club. Ich glaube 1-1. Weil wir spielen die Woche darauf in Braunschweig. Ich glaube, dann passiert's. Aber ja, einen Punkt kann ich mir vorstellen. Dafür waren wir zuletzt einfach zu stabil in unseren Leistungen. Das muss man sagen.
Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen. Also nach diesem Sonntag in Berlin würde ich der Fortuna, würde ich ja so unter uns gesprochen, hört ja in Nürnberg wahrscheinlich niemand diesen Podcast, würde ich der Fortuna auch einen Sieg in Max-Morlock-Stadion.
Achso, ich dachte jetzt ein 7-1.
Nee. gut, das ist auch nur eine Möglichkeit. Aber ja, 2-1 zur Halbzeit und dann liegt der erste FC Nürnberg plötzlich mit dem Plan B los oder sowas. Aber genau. Nee.
Letzte Frage, die stellen wir eigentlich immer gerne vor unseren Auswärtsspielen, den lokalen Menschen. Hast du irgendwelche Ausgehtipps in Nürnberg, wo man auch als Düsseldorfer, sag ich mal, unbescholten hingehen kann und sich umsehen kann? Ich meine mal, Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt ist vorbei,
ja.
Aber die Altstadt wahrscheinlich trotzdem schön. Aber hast du da ein paar konkrete Orte, wo du sagst, oh, schaut euch das mal an, da könnt ihr gut essen oder trinken?
Also essen und eigentlich auch trinken eher nicht im Stadion.
Das ist häufig so.
Ja, das ist wirklich, wirklich unangenehm. Ansonsten habe ich immer so das Gefühl, dass man als Gastfanin rund ums Max-Morlock-Stadion überall auftauchen kann, wenn man sich nicht vollkommen bescheuert benimmt. Aber das mag auch nur so mein Eindruck sein. Es gibt so rund ums Stadion ein paar Stände in der Nähe der Parkplätze und sowas, wo man dann okay Bratwürste bekommt.
Okay, also besser da als im Stadion.
Ja, auf jeden Fall. Also im Stadion absolut. Versuchen so satt wie möglich in beiderlei Hinsicht reinzugehen.
Ich muss natürlich fachlich im Stadion das für die Vergleichbarkeit machen. Ich komme da nicht drum herum, aber es ist natürlich ein guter Tipp.
Ja, da tust du mir jetzt schon sehr leid.
Also wirklich. Ich fand ehrlicherweise, ich war auch schon mal im Heimbereich, die 3 im Weckler fand ich okay. Ja, also damit konnte ich leben. Aber ja, okay, du erlebst es jede Woche oder alle 2.
Dann fahrt lieber vor dem Spiel in die Innenstadt. An der Lorenzkirche ist ein einigermaßen berühmter Bratwurststand und da kann man die 3 im Weckler auch essen. Und die sind
wie heißt der? Weißt du den Namen?
Hat keinen Namen, aber wenn
einfach an der Lorenzkirche.
An der Lorenzkirche, das ist ja, da kann man eine Bratwurst essen. Das ist so okay und sowas. Und ansonsten ist es natürlich wie in allen anderen Städten so. Innerstädtisch ist einfach viel touristisches Angebot. Man muss dann meistens hier in Franken schon eher aufs Land rausfahren, um die richtig gute und ursprüngliche fränkische Küche kennenzulernen, die ja durchaus großartig ist. Ja, exakt. Aber wie gesagt, es gibt so ein, zwei Stände auch rund ums Max-Morlock-Stadion, die okay Bratwürste anbieten und okayes Bier anbieten. Wir haben da bei uns im Podcast auch mal längere Zeit Menschen dazu aufgerufen, uns zu sagen, wo sie am liebsten ihre Bratwürste essen. Es war kompliziert. Denkt man nicht von einer Bratwurststadt wie Nürnberg, aber ist leider so.
Ich kriege auch immer viel Feedback zu den Bratwursttesten, wo die Leute sagen, nee, du hast ja gar keine Ahnung, das ist eigentlich total super. Vor allem wollten mir die Dresdner, wo ich mich moniert habe, dass der Senf noch nicht geliefert war, die ganze Zeit unterstellen, ich bin zu doof, Senf auf meine Wurst zu tun. Obwohl er nicht da war. Also, aber naja, ist auch egal.
Ich fand die in Darmstadt, die finde ich eigentlich immer ganz okay. Die fandest du jetzt auch nicht so super, ne?
Nee, jetzt muss ich kurz in mein Gedächtnis geben, aber ich glaube, das Problem war, die hatte so eine komische Konsistenz da in Darmstadt. Mhm. Ich mag das nicht, wenn die so weich sind. Mhm. Aber ich komme natürlich auch nicht so von den kleinen Nürnbergern, sondern mehr so von dieser klassischen Bratwurst, die es so im Westen hier bei uns gibt.
Ja.
Und ich habe schon deutlich schlimmere gegessen, das muss ich allerdings auch sagen.
Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wenn wir schon in diesem Bratwurst-Thema drin sind, man darf in Nürnberg auch fränkische Bratwürste essen und das sind dann auch die großen Bratwürste und da sind dann bloß 2 im Weckler. Also würde ich auch eher immer empfehlen, in Nürnberg die 3 Nürnberger zu ignorieren und stattdessen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich Schimpfe kriege hier von der Tourismuszentrale, aber ich tendiere dann auch immer eher zu den fränkischen.
Ja, sehr gut. Fadi, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ich danke.
Für deinen Besuch hier. Ich gebe zum Ende unseren Leuten noch die mögliche Aufstellung mit. Kannst du gleich mal oder euer Trainerteam gleich mitschreiben, wie ich glaube, dass Fortuna Nürnberg antreten wird? Einfach so meine Aufstellungsprognose hier. Kastmeier im Tor, das kommt sehr überraschend. Dreierkette wird sich auch nichts ändern wahrscheinlich. Oberdorf, Eguli, diese Woche Kicker-Elf des Tages und Sima Suso links. Im Mittelfeld vermutlich auch die Formation nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Lündahl, also Ior auf der rechten Schiene, Elassouzi und Tanaka in der Mitte und Musli auf der linken Schiene. Und deshalb denke ich auch, dass Rasmussen in der Mannschaft bleibt, vorne zusammen mit Appelkamp die Halbräume bespielt und vorne Cedric Itten, der soll ja durchaus torgefährlich sein. So, und damit entlasse ich euch alle und auch dich, Fadi, nochmals vielen Dank und ich sag, machtet Jod.
Tschüss.